Die Metapher Wolf und Bär. Wolf und Bär sind beides vierbeinige, fleischfressende Raubtiere, die sich in vielen Teilen der Welt einen Lebensraum teilen. Biologisch zählen beide sogar zur Unterordnung der Hundeartigen. Also gibt es viele Gemeinsamkeiten. Vermutlich werden viele Menschen direkt Assoziationen haben, die die Unterschiede von Wolf und Bär herausstellen. Einer der essentiellen Unterschiede ist das Gruppenverhalten. Wölfe sind Rudeltiere, Bären sind Einzelgänger. Ein Wolf, der aus seinem Rudel ausgeschlossen wird, der einsame Wolf, hat kaum Überlebenschancen. Ein Bär im dauerhaften Rudel würde vermutlich schnell ein hohes Aggressionspotenzial oder andere Symptomatiken entwickeln. Das bedeutet nicht, dass der Bär nicht auch gesellig und sozial ist, sonst wäre er bereits ausgestorben. Und eine Bärenmutter kümmert sich aufopfernd um ihre Jungen. Der Vater hingegen geht schnell wieder seiner Wege. Auch ein Wolf kann mal eine kurze Zeit ohne sein Rudel sein. Grundsätzlich sichert es ihm aber das Überleben und er braucht die Nähe zu anderen Wölfen. Stellen wir uns vor, ein Bär würde in ein Rudel gezwungen. Er würde vermutlich schnell Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Würde ihm seine Winterruhe versagt, könnten sich die Wölfe sicher warm anziehen. Vermutlich wäre er, je älter er wäre, nicht mehr tragbar. Wäre andersherum der Wolf auf sich allein gestellt, wäre er weder überlebensfähig, noch würde er zur Ruhe kommen. Niemand da, auf den er sich verlassen kann. Niemand zur gemeinsamen Jagd. Da ist es egal, welche Stellung er im Rudel hätte. Ob Leitwolf oder Mitläufer, allein geht der Wolf vor die Hunde. Wenn also das eine oder das andere Tier in einen unpassenden Rahmen gestellt wird, entwickelt es Symptome. In der Natur würde es schlicht nicht überleben. Wenn eine Wolfsfamilie ein Bärenjunges aufnähme, in der Annahme, es sei ein Wolf, würde sie alsbald feststellen, dass dies ein untauglicher Wolf ist. Er will allein jagen, zieht sich im Winter zur Winterruhe zurück und heulen kann er auch ganz scheußlich. Umgekehrt das Gleiche. Nähme eine Bärin ein Wolfsjunges auf, wäre sie vermutlich schwer irritiert, dass das heranwachsende Junge sich nicht trennen will, keine Winterruhe einhält und ständig seltsames Geheul von sich gibt. Dies ist unser Bild für das, was mit uns Menschen passiert. Unsere Annahme ist, dass wir uns nicht nur nach Geschlechtern unterscheiden, sondern in unserer Grundlage auch entweder wölfisch oder bärig sind. Wenn wir die Grundlage der nahezu unbegrenzten Selbstständigkeit, der sozial fokussierten Gruppenzugehörigkeit gegenüberstellen, wird es deutlich. Ich sichere mein Überleben selbst und nach meinen Bedürfnissen. Bär. In der Gemeinschaft sichere ich mein Überleben. Dafür tausche ich mich ständig mit meinen Mitmenschen aus und bin bereit, mein Bedürfnis hinten anzustellen. Wolf. Ein Zusammenleben dieser beiden wesensentfernten Spezies ist eine Herausforderung und nur mit tiefem Verständnis, Akzeptanz, Toleranz und Kommunikation möglich. Obwohl es klare Unterschiede gibt, eint die Tiere aber eben auch ihre Zugehörigkeit zu der Familie der Hundeartigen. Wenn nun aber die Wölfe die Deutungshoheit haben, welches Verhalten angemessen oder abweichend ist, dann ist klar, dass es jede Menge Abweichler, heißt untaugliche Wölfe, gibt. Diesen muss nun mit einer Diagnose geholfen werden, um sich mittels Therapien gut ins Rudel zu integrieren. Der Bär ist in seinem wölfischen Verhalten zwar abweichend bezüglich der gesellschaftlichen Deutungshoheit und der damit einhergehenden Normen, jedoch keineswegs krankhaft gestört oder gar seelisch behindert, wie ihm von den Wölfen unterstellt wird. Er zeigt im Rudel lediglich eine angemessene Reaktion auf seine unpassende Lebenssituation. Nachdem wir schon längere Zeit mit dem Bild von Wölfen und Bären gearbeitet haben, sind uns Buchtitel in die Hände gefallen, die sich ebenfalls mit wölfischem Verhalten in Bezug zu Menschen befassen. Etwa das Buch von Elli H. Radinger, Die Weisheit der Wölfe, wie sie denken, planen, füreinander sorgen. Erstaunliches über das Tier, das dem Menschen am ähnlichsten ist. Oder von Jesper Juhl, Leitwölfe sein, liebevolle Führung in der Familie. Irgendwas scheint da wohl dran zu sein, dass auch wir diese Assoziation hatten. Aber was ist nun mit unseren Bären? Doch nur untaugliche und gestörte Wölfe? In den genannten Büchern werden Parallelen zu uns Menschen gezogen. Sie verdeutlichen, warum es richtig ist, sich wie die Rudeltiere zu verhalten, und pädagogische Konzepte fußen genau darauf. Kommunikation, Kooperation, Rücksichtnahme. Also der Gruppe dienlich sein und das eigene Bedürfnis zurückstellen. Wem das schwerfällt, dem wird eben geholfen. Zunächst mit einer Erklärung, warum genau dieses Verhalten gut und richtig ist. Sollte das nicht funktionieren, kommen die berühmten Konsequenzen. Diese können positiv sein, also ein Belohnungssystem. Zeigst du gewünschtes, angemessenes Verhalten, wirst du belohnt oder zumindest nicht ermahnt. Ist dein Verhalten unangemessen, erfährst du eine Konsequenz, bekommst eben keine Belohnung und wirst getadelt. Wenn es Überhand nimmt, sogar bestraft. Wenn es scheint, dass der Bär vielleicht doch nicht so richtig Schuld hat an seinem unangemessenen Verhalten, dann bekommt er entsprechende Hilfe in Form von Therapie oder Medikamenten. Übertragen wir dies in unser Bild. Es ist gewünschtes Verhalten, sich im Rudel durch Heulen kommunikativ zu verständigen. Wenn das geschieht, können zum Beispiel im Teamwork erfolgreiche Jagdergebnisse erzielt werden. Was aber, wenn ich gar kein Wolf bin und mir weder diese Fähigkeit zu heulen in die Wiege gelegt wurde, noch ich darauf angewiesen bin, im Rudel zu jagen? Zum Beispiel, weil ich das sehr gut allein organisieren kann. Hinzu kommt, dass ich dann nicht mal teilen muss. Für sich genommen im Grunde kein Problem, aber im Rudelsystem ein No-Go. Was würde passieren, wenn man dem Bären erklärt, dass er sich falsch verhält? Vermutlich keine Änderung. Dann wird er ermahnt und ihm wird gesagt, dass es Konsequenzen für ihn haben wird, wenn er darauf beharrt, weiter allein zu jagen. Sollte das nicht ausreichen, dann darf er zum Beispiel nicht mehr mit seinem Kumpel, dem Wolf, durch die Wälder streifen. Diese Logik wird dem Bären nicht einleuchten. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sollte der Bär daraufhin vielleicht wütend werden, erfolgen weitere Konsequenzen. Je häufiger dies geschieht, desto unwohler wird sich der Bär fühlen. Auf jeden Fall wird sein Ego massiv angekratzt sein. Je nach Temperament wird er auch unterschiedlich reagieren. Er wird sich zurückziehen. Vielleicht wird er sich aber dem Druck beugen und sich anpassen. Wählt er die Anpassung, handelt er immer wieder gegen seine eigene Natur. Mit der Folge, dass er unerklärliche Symptome entwickelt. Körperlich und/oder psychisch. Die Alternative ist, dass er aggressiv wird und das Rudel aufmischt. Es herrscht Unfrieden, den niemand will. Was also tun mit dem Problembären alias defekter Wolf? Üblicherweise wird das soziale Wolfsrudel dem defekten Wolf ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Ein Trainingsprogramm, das aus ihm einen guten Wolf macht. In unserem Bild sind jedoch weder der Wolf noch der Bär defekt. Sie sind einfach nur unterschiedlich. Wenn ich weiß, was der andere braucht, damit es ihm gut geht, kann ich es verstehen. Ich kann das Verhalten zwar immer noch unpassend oder herausfordernd finden, aber in den anderen hineinversetzt, kann ich es zumindest nachvollziehen. In unserer Metapher sind die zu therapierenden Menschen die Bären. Die, die durch ihr abweichendes Verhalten auffällig sind und bisweilen für die Gruppe untragbar. Sie bedürfen der Hilfe und Unterstützung, damit sie rudelfähig werden. Warum gibt es überhaupt Bären? Warum haben die Wölfe offenbar die Deutungshoheit gewonnen? Was hat das alles mit sensibler Wahrnehmung zu tun? Durch unsere Herleitung, dass wir schon immer mit unterschiedlichen und unterschiedlich vielen Filtern im Gehirn ausgestattet waren, wird klar, dass es sich somit wohl nicht um einen Defekt handelt. Die Rudelbildung von Menschen, von Familien, über Gruppen zu Clans, Dörfern, Städten, Metropolen, hat aber eine Entwicklung hin zu mehr Filtern im Gehirn nötig gemacht. Oder besser beschrieben, hat es sich als durchaus hilfreich erwiesen, in einer Menge von Menschen eben nicht so schnell reizüberflutet zu sein. Gleichermaßen bleiben die genialen Fähigkeiten eines sensibel wahrnehmenden Gehirns bestehen. Wenn der Rahmen passt. Und es klingt sehr plausibel, dass es beide Wahrnehmungstypen braucht, wie Tag und Nacht, Yin und Yang. Also, Bärenmenschen sind für die gesamte Menschheit nützlich. Denn sie sind es in der Regel, die in die Tiefe der Materie eindringen, komme was wolle. Da kommt nicht das gesellige Beisammensein in die Quere. Das Rudelgeschehen muss halt warten. So lange, bis die Lösung für ein Problem gefunden ist. Hier seien Wissenschaftler sämtlicher Richtungen genannt. Erfinder, Mathematiker, Physiker, Chemiker, Ärzte, Philosophen und so weiter. Auch unter den Künstlern finden sich Menschen, die völlig ihrer Aufgabe verschrieben sind. Musiker, Maler, Schauspieler, Schriftsteller, um einige zu nennen. Die Liste ist beliebig erweiterbar. Oftmals haftet diesen Menschen die Beschreibung speziell, eigensinnig, eigenbrötlerisch, eigenartig an. Sie entsprechen oft nicht so richtig dem Prototyp von Rudelmitglied. Solange sie aber etwas für die Gemeinschaft tun, wird es irgendwie akzeptiert. Was ist nun mit den sensiblen Wahrnehmern, denen kein herausragendes Talent in die Wiege gelegt wurde oder es einfach nicht den passenden Rahmen gibt, weil sie zum Beispiel in der falschen Bildungsschicht geboren wurden oder das falsche Geschlecht haben? Da wird das Speziellsein deutlich schneller zur Herausforderung. Die soziale Akzeptanz steht in Frage. Je größer die Gemeinschaft ist, desto häufiger wird es problematisch, ein sehr reizoffenes Gehirn zu haben. Wenn das so ist, brauche ich also einen deutlich stimmigeren Rahmen, um meine Ressourcen zur Geltung zu bringen, egal welche es sind. Anders ausgedrückt, ich muss mich dringend vor weiteren Reizen schützen und das kann die Gemeinschaft einfach nicht verstehen, akzeptieren, zulassen. Da unsere Welt sich schneller verändert, immer globaler wird, scheinen mehr Filter sinnvoll zu sein. Sinnvoller, als es zu früheren Zeiten war, in welchen es deutlich mehr Nischen- und Rückzugsmöglichkeiten gab. Es wird also immer entscheidender, je exponentieller sich unser Leben entwickelt, welche Filtermöglichkeiten mein Gehirn hat und welchen Rahmen ich habe, um mich zu schützen. Logische Schlussfolgerung: In der heutigen Gesellschaft ist ein stärker gefiltertes Gehirn eine notwendige Grundvoraussetzung. Sozial ausgewogenes und angepasstes Verhalten mit inbegriffen. Sonst geraten wir in Schwierigkeiten, weil das Gemeinschaftssystem durch die Spezialisten gesprengt wird. Es muss zu viel Rücksicht auf deren Besonderheiten genommen werden. Sie zeigen schließlich irritierendes oder gar krankhaftes Verhalten. Das ist also nicht mehr gesund. Dem müssen wir entgegenwirken. Also bieten wir ihnen Hilfe an oder sie werden konditioniert. Wer das nicht schafft, wird an den Rand gedrückt, damit die Gemeinschaft nicht aus den Fugen gerät. Die hilfreiche Mutation, im Gehirn mehr Filter zu bilden, scheint der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung jedoch nicht mehr folgen zu können. Die Bärentypen mit dem ursprünglichen menschlichen Gehirn werden zunehmend überreizt und geraten damit in Not. Sie besitzen das deutlich reizoffenere Gehirn, das mit der sensibleren Wahrnehmung. Sie werden in unserem Leben immer stärker herausgefordert und somit problematisch. Sie scheren aus. Haben wir deshalb immer mehr Autisten, Menschen mit Anpassungsstörung, ADHS, LRS, Dyskalkulie, Angst- und Zwangsstörung, Borderline? Die Wolfsmenschen, die Mutanten mit den stärker gefilterten Gehirnen, können sich in unserer überladenen Informationsgesellschaft besser vor Überreizung schützen. Sie sind resilienter, weniger anfällig für Stress und Überforderung. Da dies in unserem globalen Leben immer mehr zum Vorteil wird, beanspruchen die Wölfe die Deutungshoheit für die gesellschaftlichen Normen. Der Konflikt wird deutlich. Passt sich die Gesellschaft dem Individuum an oder das Individuum der Gesellschaft? Was hat höheres Gewicht? Darf ein einzelnes Kind eine Sonderbehandlung beanspruchen oder hat die Anpassung an die gesellschaftliche Norm Vorrang? Darf ein Kind im Kindergarten den gemeinsamen Singkreis verlassen und in die Bauecke gehen? Oder wird es dazu angehalten, sitzen zu bleiben, um mitzusingen? In jedem Singkreis sitzen Wölfe und Bären. Schauen wir uns diese Wölfe und Bären nun einmal etwas genauer an.